Wir alle haben irgendwie mal eine Dienstleistung im Leben gehabt, sei es mal ein Friseurbesuch, der nicht so ganz glücklich gelaufen ist. Darüber schaut man hinweg. Ne? Das ist in 2-3 Wochen spätestens, ist das Fauxpas fertig und man kann mit dem Leben einfach weitermachen. Mhm. Und dann gibt's Themenfelder, wo ich sage, da ist ein Fauxpas einfach nicht angebracht. Eine schlechte Dienstleistung darf es in diesem Segment einfach nicht geben. Und ich zähle da dazu ganz klar Finanzdienstleistungen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und heute habe ich euch einen Gast mitgebracht, der mich als Versicherungsmakler interessiert und auch als in meiner Rolle als Unternehmer Coach sehr spannend ist, denn ihr kennt die Situation sicherlich alle oder zumindest viele. Ihr wart irgendwo, habt eine Dienstleistung in Anspruch genommen und hattet nachher den Eindruck, das wäre aber irgendwie auch besser gegangen, von vielleicht genervt bis verärgert, und habt gedacht, eigentlich müsste man das mal selbst machen und viel besser machen. Bei den meisten bleibt es dann bei diesem Gedanken und dann kommt der Alltag wieder. Nicht so bei Joschka Birkigt. Er hat Erfahrungen gemacht im Bereich Finanzberatung und hat danach den Entschluss getroffen, das geht besser, und hat die Finanzrebellen gegründet. Inzwischen sind sie am Markt als GmbH unterwegs mit 2 Geschäftsführern. Heute haben wir nicht Joschka hier, sondern den 2. Geschäftsführer, Andreas Esch. Und mit ihm spreche ich heute darüber, was die Finanzrebellen so besonders macht. Und deshalb freue ich mich ganz herzlich, dich jetzt hier erstmal im Makler und Vermittler Podcast herzlich begrüßen zu dürfen, lieber Andreas.
Ja, guten Tag. Freut mich, hier zu sein. Dankeschön.
Schönes Intro. Sehr gerne. Und ihr seid ja jetzt auch noch nicht seit 30 Jahren in der Branche unterwegs. Das heißt, du hast deine Gründungsphase wahrscheinlich noch in Erinnerung. Nimm uns mal mit, wie hast du das erlebt? Das war jetzt zwar Joschkas Erlebnis, aber vielleicht, er wird mit dir auch darüber gesprochen haben. Und wie lief das bei euch ab und wie kamst du mit ins Boot?
Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich bin auch immer sehr nostalgisch, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, weil das alles sehr aufregend war. Es klingt so her, als wäre es ewig her.
Ja, genau.
Aber streng genommen hat das Ganze beim Joschka, ich würde mal sagen, kurz vor Covid, so Anfang Covid begonnen gehabt. Ich sag mal, er hätte kein besseres Timing treffen können, um, ich sag mal, in der Finanzbranche irgendwie Fuß zu fassen. Mhm. Jeder war daheim, jeder hat sich irgendwie auf einmal plötzlich um seine Finanzen gekümmert. Und ich sag mal, das Thema Social Media ist hochgebrannt. Die Leute haben nach sozialen Kontakten gesucht gehabt. Und natürlich, wenn man das mit Informationen paaren kann, war das der Jackpot für viele Leute. Mhm. Und genau die Chance hat damals mein Mitgeschäftsführer, der Joschka, auch ergriffen. Er hat als, ich sag mal, erste größere Plattform, damals mit Instagram gestartet gehabt und hat das Ding hochgezogen, wirklich unter Klarnamen Joschka Birkigt, ich kläre zu Finanzen auf. Und zu dem Zeitpunkt war das auch gar nicht mal so sein Lebensmittelpunkt gewesen. Er hat, wie es oft bei uns in der Branche ist, so einen Quereinstieg gemacht, hat damit ein bisschen nebenbei begonnen gehabt, und nachdem das natürlich an Fahrt aufgenommen hat durch entsprechende Reichweiten, das etwas größer gemacht. Ja, man hat Followerschaft gewonnen, man hat diverse Anfragen nachher bekommen, nicht nur kundenseitige Anfragen. Wir reden hier auch über sowas wie Affiliate-Marketing, war zu der Zeit ein sehr großes Thema. Ja, alle mussten irgendwie Depotanbieter finden, um auf einmal das neu kennengelernte, das ETF-Sparen zu starten.
Klassischer Finfluencer, ne?
Ja, witzigerweise war ja ich habe kein sehr schlechtes Zeitgefühl, aber ich meine vor 1-2 Wochen die Investmesse in Stuttgart gewesen. Das ist jetzt nicht direkt etwas, was mit Versicherungen zu tun hat im klassischen Sinne, aber da wurde der Joschka dann auch eingeladen als Finfluencer im Endeffekt und durfte dann in so einer Lounge dastehen und Rede und Antwort stehen für ja nichts anderes als Fans in dem Moment, die mal das, Idol ist vielleicht ein bisschen zu weit hergegriffen, aber eine Person, in der man halt fachlich vielleicht aussieht, ein Gespräch sucht, eine Diskussion starten kann. Mhm. Und ja, also das ist so die Grundstory seinerseits. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen.
In welchem Bereich hat er dann die Erfahrung gemacht? Was waren das für Erfahrungen, die ihm da den Motivationsschub zur Gründung gegeben haben?
Ja, wie du es im Intro schon so leicht angeteasert hast. Schlechte Erfahrungen. Und ich glaube, es kann man bestätigen.
Kapitalanlage oder bei Versicherungen oder weißt du es?
Ich, ja, das verschwimmt ja manchmal ein bisschen, dass eine Kapitalanlage auch gerne einfach mal schnell eine Versicherung wird. Und deswegen würde ich mal sagen, beides hat da mit reingespielt. Und ja, long story short, wir alle haben irgendwie mal eine Dienstleistung im Leben gehabt, sei es mal ein Friseurbesuch, der nicht so ganz glücklich gelaufen ist. Darüber schaut man hinweg. Ne? Das ist in 2-3 Wochen spätestens, ist das Fauxpas fertig und man kann mit dem Leben einfach weitermachen. Mhm. Und dann gibt's Themenfelder, wo ich sage, da ist ein Fauxpas einfach nicht angebracht. Eine schlechte Dienstleistung darf es in diesem Segment einfach nicht geben. Und ich zähle da dazu ganz klar Finanzdienstleistungen. Ja. Mhm. Hier ein Fehler früh zu beginnen, das ist ein klassisches, wie so ein Dominosteineffekt. Wenn es einmal ins Rollen gekommen ist, dann zieht sich das durch. Und so ähnlich waren seine als auch meine Erfahrungen mit der Finanzdienstleistungsbranche. Er als kompletter Quereinsteiger hat einfach schlechte Finanzberatung gemerkt, ne? Wenig Aufklärung, ja. Wenig, eher das Eigeninteresse des in dem Moment Beratenden. Und das hat sich nicht richtig angefühlt, das hat sich falsch angefühlt. Man wollte was Gutes tun, hat aber im Endeffekt eher Negativszenarien vorgezeigt bekommen, die einen eher Unruhe gebracht haben anstatt Klarheit. Mhm. Und ja, das war so ein bisschen der Grund zu sagen, so kompliziert ist das Thema eigentlich ja gar nicht, wenn man mal versucht, sich damit zu befassen, auch als Laie. Ich mache das jetzt einfach mal. Aha, ich habe festgestellt, das funktioniert ganz gut, ich verstehe das ganz gut, ich habe da irgendwie eine Muße dazu. Und das hat dann dazu geführt, dass man das ein bisschen größer macht und sich vielleicht mal auch wirklich in den offiziellen Wegen weiterbildet und das einfach das Rad neu erfindet in dem Sinne.
Du selbst kommst ja aus der Bankenwelt.
Tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht der komplette Quereinsteiger, das heißt, meine Ambitionen waren schon sehr früh, ich möchte Anzug tragen. Das war Wortlaut meiner Mutter, ne? So war ich anscheinend. Als kleiner
Andreas. Da war der Weg vorgezeichnet in die Bank.
Ich konnte nicht anders.
Die Story steht hier übrigens, wer es nicht auf YouTube schaut, nicht im Anzug.
Absolut, ich besitze keine Anzüge mehr, es sei denn, es ist ein schwarzer Anzug für irgendwelche Anlässe und was Schickes für andere schicke Anlässe. Naja.
Ja, nicht beruflich.
Absolut nicht. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Credo bei uns. Wir heißen ja Finanzrebellen. Ist ein sehr eingängiger Name. Immer wenn ich mit jemandem telefoniere, höre ich das Schmunzeln raus. Mhm. Aber das Rebellische heißt in dem Moment halt auch zu sagen, weg mit alten Gewohnheiten, mal morgens mit dem Anzug und Krawatte noch aus dem Haus zu gehen, gestriegelt wie sonst noch was. Das suchen die wenigsten Leute heutzutage und das...
Wobei es in unserer Bubble schon wieder fast rebellisch wäre, wenn du einen Anzug anziehen würdest.
Korrekt. Mittlerweile würde ich das auch so unterschreiben. Ja, aber nochmal kurz zum Thema zurück. Meine Oma war irgendwo in der Sparkasse tätig. Meine Mutter war so Minijob-mäßig und hat da so ein bisschen der lokalen Sparkasse im kleinen Dörfchen geholfen. Und entsprechend oft war ich in dieser Filiale und habe natürlich die Leute hinter dem Serviceschalter immer schön gestriegelt, jeden Tag. Ne? Das super tolle Lächeln, die tollen Haare zur Seite gemacht und alles schön. Das hat irgendwie einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen gehabt. Weshalb meine Ambition war, ich will gar nicht zwingend in die Bank, aber ich möchte auch jeden Morgen so dastehen können und sagen, schau mich an. Heute kann ich das nicht mehr ausstehen, aber es hat soweit gereicht, dass ich mich dann auch zur beworben hatte, eine Ausbildung ganz klassisch Bankkaufmann gelernt habe. Würde ich jederzeit wieder machen tatsächlich. Das höre ich selten von Leuten, die eine Ausbildung gemacht haben. Meistens heißt es, wenn ich heute nochmal neu anfangen würde, würde ich was anderes machen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich habe da so viel Lebensqualität gewonnen dadurch, dass ich einfach mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hatte und auch in Fachgebieten reinschnuppern durfte, die mir im Leben weitergeholfen haben, auch jetzt unternehmerisch betrachtet. Da habe ich einiges mitnehmen können. Und ja, klassischer Werdegang, Ausbildung, dann nimmt man alle Stationen mal mit. Wird über die Jahre immer wichtiger in dem eigenen Bankenkosmos. Wichtiger heißt im Bankenkosmos Kunden mit mehr Geld. Ja, das sind die Aufstiegstreppen, sage ich mal, in dem. Und irgendwann war halt so der Punkt, ich merke, die eigene Dienstleistung, die ich in dem Sinne erbracht habe, hat mir nicht gefallen. Mhm. Und das bereitet einem irgendwo schlaflose Nächte, wenn man selber da sitzt und am Ende des Tages Tag Revue passieren lässt und sich fragt, was habe ich da eigentlich den ganzen Tag fabriziert? War das qualitativ hochwertig? Mhm. So kam das bei mir so ein bisschen ins Rollen tatsächlich.
Also meine Erfahrungen sind da mit Einblicken, dass in die Bankenwelt, ohne da jetzt irgendwelche Gesellschaften nennen zu wollen, aber dass eben sehr mit sehr klaren Produktionszielen gearbeitet wird. Das heißt, es Gewinnmaximierung steht quasi im Vordergrund und nicht Kundennutzen. Wobei das Image immer ein anderes war bis zur Finanzkrise. Na, das hat sich dann ein bisschen gedreht. War so auch deine Erfahrung aus der Praxis, dass du eben die Dinge machen musstest, die für das Unternehmen gut waren und weniger für dich, was übrigens nicht auf die Bankenwelt beschränkt ist. Ich habe so Erfahrungen auch schon noch anders in der Industrie gemacht. Ja. Aber war das bei dir dann auch so, das, was dir schlaflose Nächte bereitet hat, weil es irgendwie nicht mit deinen Werten übereinging?
Tatsächlich ein wenig von beidem, würde ich mal sagen. Qualität und Zielanstrebungen und all das hat so ein Zusammengeflecht ergeben. Jetzt rückwirkend betrachtet bin ich sehr viel klarer, was die Zeit betrifft. Ich kann jetzt viel besser differenzieren, was mich damals gestört hat. Aber in dem Augenblick konnte ich es nicht klar sagen, was mich gestört hat. Mhm. Man muss dazu sagen, es gibt sicherlich Banken, da ist es ziemlich harter Vertrieb. Und dann gibt's die klassische Kreissparkasse. Die möchte ich jetzt nicht irgendwie hervorheben. Es war vielleicht exklusiv nur unsere war so gewesen. Öffentlicher Dienst, ein sehr überschaubares Gehalt, wenn man bedenkt, welche Verantwortung man eigentlich mit sich gebracht hat, den Kunden gegenüber. Und es gab keinerlei Provisionen oder sonst irgendwas. Nichtsdestotrotz hatten wir Ziele, die es zu erreichen galt, die auch natürlich jedes Jahr mit entsprechenden Ambitionen erhöht wurden. Aber die Konsequenz, wenn man irgendwas nicht erreicht hat, war eigentlich auch nicht da gewesen. Also es hat irgendwie so keinen wirklich interessiert, ob man auch Qualität gebracht hat oder Volumen gebracht hat. Man hat halt so vor sich hingearbeitet, was mich so auch retrospektiv total stört. Ich war ein junger Mann, ich wollte noch irgendwas machen im Leben und dann war so die Antwort, ja, hast du diese Woche halt keine Bausparverträge gemacht, dann machst du halt nächste Woche ein. Was mich bis heute wahnsinnig stört, Bausparverträge zu machen. Ich bin eigentlich recht stolz darauf. Ich kann mir auf die Schulter klopfen. Ich habe also welche gemacht, wenn ich dazu gezwungen, ja, so wenig gemacht habe. Ich wurde hab's gemacht, wenn ich gezwungen wurde, weil ich das Produkt einfach nicht so verstanden habe, wie es die Bank verkaufen wollte.
Ja.
So. Das war so ein bisschen mein Eindruck, Sparkasse. Zumindest
mal. Ja. Heute ist übrigens da auch jeder anders. Ne? Ich kenne zwei von Ihnen und die eine ist extrem mit Druck und die Mitarbeiter stöhnen darunter und die andere funktioniert hervorragend kundenorientiert. Also auch da hängt es am Ende von den Führungskräften ab, denke ich, in den einzelnen Sparkassen.
Das ist absolut richtig.
Wie seid ihr dann zusammengekommen, der Joschka und du?
Und da kommt die Negativerfahrung von mir so richtig jetzt zum Vorschein. Ich hatte dann auf einmal. es so dumm ist.
Nee, wirklich.
Nicht direkt so, wie du es jetzt beschrieben hast, aber es geht in die Richtung. Ich hatte auf einmal so eine Flamme bekommen. Ich habe eine neue Stelle angetreten. Ich hatte etwas wirtschaftlichere Kunden, sage ich mal so. Die hatten Geld, die hatten Lust, die hatten wirklich Interesse, auch mit dem Bankberater zu sprechen. Und es war nicht so dieses klassische Banken-Cold-Calling. Und dann habe ich gedacht, so komm, jetzt setze ich mich nochmal rein, ich beiß zusammen, ich schaue mir die Produkte an, ich versuche sie wirklich, mein eigenes Konzept innerhalb dessen, in der Leitplanken, die mir gegeben wurden, aufzustellen, wie ich das jetzt an den Mann bringe. Habe richtig losgelegt, habe Vertrieb gemacht, habe online recherchiert, nochmal mich weitergebildet, dann privater Natur eben, ne? Auch außerhalb der Geschäftszeiten. Und dann bin ich auf Instagram gelandet, ne? Pre-Covid-Zeit und bin bei Finanzrebellen rausgekommen. Ja, klassisches mit einem schönen Aufhänger-Video auf YouTube zu dem Zeitpunkt auch. Bausparen. Ist okay, habe ja noch nichts Besseres zu tun. Ist Samstagabend. Lass mal noch mal Bausparvideo anschauen. Berufskrankheit, würde ich sagen. Das folgt heute noch. Und ich habe mir das Video angeschaut. Joschka ist eine sehr reißerische Person, muss man sagen. Hat das Reden gelernt, weiß, wie er rhetorisch aufzutreten hat. Und das Video hat mich total gecatcht. Ja, das hat mich neugierig gemacht. Und dann bin ich in so einer Binge-Watching-Falle gelandet und habe mir mehrere YouTube-Videos angeschaut von ihm. Mhm. Und dachte so, das gefällt mir, der Ansatz. Das macht mir irgendwie Spaß. Ne? So dieses klar, offen, ehrlich, direkt vor allem. Und habe dann einfach mal den Follow auf Instagram dagelassen. Bis dato dann noch keine weiteren Ambitionen da irgendwie bei anzufragen oder sowas. Einfach nur stiller Zuschauer. Und ja. Ich will es nicht ausreizen, aber tatsächlich, wir haben uns dann durch ein Videospiel kennengelernt. wir beide sind sehr passionierte Videospieler. Klassisch am PC, Kopfhörer dran, Maustastatur und dann macht man so sein Ding. Und irgendwann hat er einen Aufruf gestartet. Hier ist ein neues Spiel, ich möchte das spielen. Hat seine Followerschaft dazu ausgenutzt, sozusagen neue Spieler zu finden für dieses Online-Spiel. Und wie es der Zufall halt wollte, ne, 10 Sekunden, nachdem die Story online kam, habe ich das gesehen, habe ihm geschrieben und gesagt, komm, ich hab's gerade schon da, lass uns direkt starten. Haben uns prächtig verstanden. und einfach mal so ein bisschen unterhalten. Hat dann festgestellt, dass wir in derselben Branche weitestgehend arbeiten. Und dann hat er mich in jedem Abend, wo wir zusammengesessen haben und gespielt haben, so ein bisschen abgeholt, so, hey, heute habe ich das gemacht, Andreas, was hast du heute so gemacht? Und ich merke und sitze und vergleiche mich an der Stelle und dachte so, Mist, ich habe ja heute voll den verschwendeten Tag gehabt. Ich habe einem 18-Jährigen ein Konto eröffnet, eine Privathaftpflicht an die Hand gegeben und habe ihn dann wieder nach Hause geschickt. Ich habe ihn weder zu einer BU angesprochen, weil das zu dem Zeitpunkt gar nicht irgendwie auf der Agenda stand des Vertriebes, obwohl das auch unabhängig der Agenda wichtig war. Und da habe ich immer gehört, na, das hat er heute gemacht, dies hat er jenes gemacht, das hat er, das hat er, das hat er, das hat er. Hat er mich dann, hier kommt die Negativerfahrung jetzt endlich mal. Ich bin zu unserem Spezialvertrieb gegangen. Ne, jede Bank hat sozusagen eine, wo es dann nur um das Thema Versicherungen, nicht mehr Geldanlage konkret geht. Und hat gesagt, legt mir doch mal ein Angebot vor. Ich möchte fürs Alter vorsorgen. Jetzt weiß ich nicht, ob es daran lag, dass ich halt Mitarbeiter bin, ob sie deswegen auf eine komplette Beratung verzichtet haben. Aber mir wurde im Endeffekt halt nichts erklärt. Ich wurde zum Termin eingeladen, habe ich hingesetzt und dann hieß es so, guck dir das Ding an, das ist cool, da machen wir ein paar Fonds rein, viel Spaß damit. Ja. So, bitte erklärt mir ein bisschen was, ne? Hier, da, alles ist nicht passiert. Weiß ich nicht, ob sie das beim Kunden auch so getan hätten. Ich vermute mal nicht ganz so krass. Und das Angebot habe ich dann mit nach Hause genommen, habe das dann sicherlich ein, zwei Wochen liegen gelassen und habe mir dann gedacht, komm, ich schicke das dem Joschka jetzt einfach mal zu. Und da hat er mich aufgeklärt über, was ist da drin, was steht da, wie ist das zu verstehen und allem drumherum. Ich dachte, ich drehe durch. Ne? Mein ganzes Konstrukt, meine ganze Karriere in dem Moment, also war so ein bisschen ins Wackeln gekommen. Und ich habe mich mal gefragt, was habe ich denn die letzten zu dem Zeitpunkt ja 6 Jahre getan gehabt eigentlich? Und das hat mich dann so weit bewegt zu sagen, so alles zu hinterfragen, was ich bisher gelernt habe. Also dieses klassische, die Vertriebsfloskeln, die ich so im Kopf hatte, nochmal neu aufzusetzen. Da hat mir Joschka sehr geholfen. Das hat dazu geführt, dass wir heute so sind, wie wir sind.
Und so weit auch, dass du dann gesagt hast, ich sehe da eher meine berufliche Zukunft als in dem, was ich bisher gemacht habe, und den Sprung gewagt hast, immerhin ja aus einem zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich ja gefühlt sicheren Job heraus, in die Unsicherheit der Selbstständigkeit.
Tatsächlich. Wir haben, wie gesagt, das Spiel noch ein bisschen weitergespielt, haben uns regelmäßig getroffen und irgendwann war der Punkt, Covid ist so richtig am Laufen gewesen. Und die Kundenanfragen sind rein geflogen. Jeder wollte Geld anlegen, jeder wollte auf einmal jenes, dieses, welches tun, und der Joschka ist so in der Form nicht hinterhergekommen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hat er dann auch eine Assistenz schon eingestellt gehabt, die ihn da unterstützt hat. Die Assistenz begleitet uns noch heute. Das ist die Netty. Falls ein Kunde das hören sollte, Netty ist so wirklich der Grundpfeiler unseres Unternehmens. Nett vor allem. Ja, sie heißt nicht Netty, tatsächlich ist ihr Spitzname. Und sie ist noch heute uns da geblieben, genauso von Anfang bis Ende, von klein zu groß, hat alles mitgemacht. Also wirklich eine Powerfrau. Und da bin ich tatsächlich eingestiegen als Angestellter. Der Joschka hat gesagt, ich brauche Unterstützung. Ich weiß mittlerweile, du bist tiefer in der Materie drin. Und ich habe mich dann weitergebildet, nachdem mir die Augen ein bisschen geöffnet wurden. Und habe gesagt, okay, was bietest du mir denn? Ich bin wirklich mit einer Ambition da reingegangen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in der Sparkasse, lass mich lügen, ich glaube 1,8 oder 2 netto verdient gehabt. Das war für das, wie gesagt, was man an Verantwortung mitgebracht hat, wirklich nicht viel. Wie gesagt, auch keine Provisionen, kein gar nichts. Es gab höchstens ein 13. Gehalt, aber selbst das ist verhältnismäßig wenig. Und da hat er mir ein jetzt normales Angebot hingelegt, nicht gleich so, so große Augen bekommen. Ich so, okay, hier kann ich was Gutes tun und auch noch ein bisschen mehr Geld verdienen, als ich es aktuell tue. Lass uns das sofort machen. Ja, ich habe gar nicht groß überlegt, habe dann meinen Job gekündigt, hatte aufgrund der Betriebszugehörigkeit, öffentlicher Dienst und allem, was dazu gehört, relativ lange Kündigungsfristen, sodass ich etwas später zugestoßen bin und habe das so circa ein Dreivierteljahr gemeinsam mit ihm auf einer Angestelltenbasis durchgezogen. Einiges gelernt, das war das, was ich vorhin meinte mit Nostalgie. Ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit zurück. Das war so jung, dynamisch, auf einmal von auch er so Startup. Wächst da ja auch in dem Moment rein. Ja, es hat sich wie ein Startup angefühlt. Ja, auch er wächst gerade in die Situation rein, ganz viele Anfragen zu bekommen, das erstmal abzuarbeiten. Normalerweise, wenn man mit Social Media anfängt oder den Job ganz neu beginnt, ist das ja eher so dieses Thema, hoffentlich kriege ich diesmal eine Anfrage. Hoffentlich kommt der Post, den ich jetzt mache, gut an. Und jetzt war auf einmal die Situation, da kamen irgendwie 10 Fragen innerhalb einer Stunde. Wie soll ich das denn bitte abarbeiten? Das war total toll. Ich sitze oft da und erinnere mich an die Zeit zurück. Das war wirklich klasse.
Das ist ja so das klassische Rad des Unternehmens. Erstmal fängst du an mit, ich brauche Kunden, ne? Du musst Sales machen und dann kommen die plötzlich alle rein und stehen Schlange. Dann brauchst du Mitarbeiter, die es abarbeiten. Da bist du dann mit ins Spiel gekommen. Und wenn du dann die Mitarbeiter hast, dann brauchst du wiederum Strukturen und Prozesse, damit es funktioniert. Ja. Das stand dann an und da habt ihr dann die, um das Rad noch voll zu machen, wenn du dann die Prozesse hast und die Mitarbeiter in diesen Prozessen gut laufen, dann hast du wieder zu wenig Kunden, dann brauchst du wieder Sales, dann wird das Rad immer größer. Ja. Aber ihr wart jetzt da, dass ihr dann Prozesse schaffen musst und da habt ihr dann zusammen quasi die GmbH gegründet.
Im Endeffekt, ja. Wir haben
erstmal Strukturen geschaffen.
2022 haben wir gemeinsam die GmbH gegründet gehabt. Zu dem Zeitpunkt war es zuvor einfach noch das Einzelunternehmen, komplett über Joschka laufend. Und dann ungefähr, ich würde mal sagen, fast ein halbes Jahr später kam es dann erst überhaupt so richtig zu der Gewerbeanmeldung und Co., da es da ein paar Unstimmigkeiten mit den Ämtern gab, Leute Krankenstand, es wurde nichts abgearbeitet. Das war ziemlich nervig, ne? GmbH schon vorbereitet, ne? Wir haben Holdings gegründet, wir haben Strukturen geschaffen, haben uns soweit vorbereitet und dann konnten wir keine Umsätze über die GmbH schreiben, weil einfach die IHK oder das Gewerbeamt oder sonst irgendwer uns da ein Bein gestellt hat. Das hätte uns auch fast das Genick gebrochen tatsächlich. Ja, man hat ja schon sehr viele Gelder freigemacht zu dem Zeitpunkt, hatte soweit auch schon die Strukturen, alles verändert, die Kundenkommunikation geändert und auf einmal kommen da keine Umsätze rein. Ja, das war schon eine taffe Zeit. Das haben wir aber auch bewältigen können und stehen heute genauso noch mit derselben GmbH da, mit den Strukturen, die wir uns dann in der Zeit Stück für Stück gemeinsam aufgebaut haben.
Ja. Der Joschka kam ja von, wenn ich es richtig verstanden habe, von Finanzanlage, aber ihr habt dann, wie schnell kam dann das Thema Versicherung dazu?
Ich würde nicht sagen, dass er von Finanzanlage gekommen ist. Also er war aus dem klassischen Strukturvertrieb auch gekommen. Mhm. Und Versicherungen war so das Thema
beides
bei ihm auch. Ja, im Endeffekt immer beides. Ja. Das Investmentthema hat man, wenn ich mich noch richtig entsinne, halt immer über einen Ansprechpartner innerhalb dieser Struktur abgebildet, der das dann gemacht. Und wenn es natürlich über eine vorgebundene Rentenversicherung oder so ging, da hat man auch selber die Anlagestrategien gemacht.
Der Name Finanzrebellen steht ja für was? Das heißt, wie positioniert ihr euch, dass das auch dazu geführt hat, dass die vielen Anfragen kamen? Wo habt ihr da eure Nische entdeckt im Auftritt nach außen?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich denke, das Rebellische ist, dass wir einfach nicht das klassische Produktportfolio zu dem Zeitpunkt angeboten haben. Und als klassisches Produktportfolio würde ich eben halt teure Verträge nennen, speziell. Ich nenne es jetzt beim Namen. Es gibt Provisionsverträge gut und es gibt Provisionsverträge hundsmiserabel. Mhm. Gleiches Produkt, gleiche Inhalte, von mir aus auch die gleichen ETF-Fonds, was auch immer, aber es kostet irgendwie das Dreifache. Ja. Und da haben wir halt ein bisschen Aufklärungsarbeit schon früh gemacht gehabt und gesagt, okay, das ist ja schon rebellisch genug, sich sozusagen gegen einen Versicherer zu stemmen und zu sagen, das, was ihr macht da, lieber Versicherer, das ist wirklich nicht in Ordnung. Mhm. Das war so die Beginne des leicht Rebellischen und das hat sich halt so.
Das auch in die Öffentlichkeit zu tragen über eure Kanäle und Vergleiche quasi, schaue, so ist eine schlechte Variante, so ist eine gute Variante, quasi da Transparenz für den Verbraucher zu schaffen.
Genau, ja. Man muss dazu wissen, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Covid-Zeiten und auch danach, das Marketing, was zu der Zeit stattgefunden hat, das war schon grenzwertig. Ja, wenn man dieses Marketing von Finanzvertrieben als auch Banken und sonst noch was heute so in der Form machen würde, das würde abgemahnt werden. Mhm. Ja, da hieß es, du musst eine Versicherung machen, anders kommst du nicht an ETFs heran. Das ist ja erlogen. Ja. Und da haben wir dann halt Aufklärungsarbeit dahingehend gemacht und das ist das Rebellische. Man hat sich auch durchaus mal auch laut gegen die Branche gemacht, in der man selber gearbeitet und auch das Geld verdient hat. Mhm. Aber es gehört dazu.
Die Sales-Story wieder greifbar gemacht, was tatsächlich dahinter steckt. Ich erinnere mich noch, das ist jetzt wahrscheinlich eine Weile her, aber die BU, die kostenfreie BU, ne, weil du sie halt eine Rentenversicherung koppelst und dann die Auszahlung der Rentenversicherung ist so hoch wie der Gesamtbeitrag, nur halt unverzinst und dann war halt die BU sozusagen umsonst, was ja Schwachsinn ist. Ja. Was aber auch zu Anfragen geführt hat, ne? Hier, ich habe gehört, mein Kollege hat eine BU, die kostet ihn gar nichts. So eine will ich auch haben. Und dann fängst du auch wieder an mit Aufklären erstmal. anstatt, könntest du auch einen Antrag hinlegen und sagen, schön, da habe ich Umsatz gemacht, wäre ich für dich Kunde. Oder du klärst halt auf und ihr habt euch da auch so positioniert, dass ihr gesagt habt, ich will mit gutem Gewissen Geld verdienen.
Absolut. Also das müssen ja auch Leute und auch Kollegen jetzt unsererseits ganz verstehen. Heute an Kunden ranzukommen, führt erstmal an erster Stelle irgendwo Richtung Social Media. Ne? Mhm. Geringe Einstiegschance, Hürden.
Hürden.
Man kommt schnell rein und man hat da gar keine große Problematik durchzustarten. Durchzustarten ist ein bisschen schwieriger. Ja? Aber man zeigt Gesicht. Man ist nicht mehr irgendwie der liebe Makler in dem Büro, ich weiß, hinten da um die Ecke, da ist so ein Büro, da sitzt so ein Typ drin. Nee, man ist jetzt auf einmal der Typ, der den ganzen Tag irgendwelche Geschichten erzählt, irgendwelche Produkte erklärt und irgendwelche Szenarien einem da vorlegt. Und da muss man auch Gesicht wahren. Ja, es wird übereingesprochen, man taucht irgendwo auf. Und wenn ich in der einen Woche sage, das ist kacke und in der nächsten Woche sage, das ist gut, das verfolgt einen. Man muss also hier eine klare Linie auch ziehen können. Und Prinzipien treu bleiben, vom ersten bis zum letzten Moment.
Das, ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch nicht immer einfach ist, weil du kriegst ja dann aus etablierten Strukturen eventuell auch entsprechenden Gegenwind. Und das muss ja auch erstmal aushalten. Das macht ja was mit dir. Und wie gehst du damit um? Also du könntest ja auch einfacher machen. Aber ihr habt euch ja bewusst so positioniert. Es macht dir das Freude, dann da auch mal in den Konflikt zu gehen? Oder sagst du, das ist halt der Preis dafür?
Ja, wir haben zwei Formen von Konflikten. Wir haben die Konflikte, die wir online ausüben. Wir haben die Konflikte, die wir dann vor Ort ausüben. Ich bin mehr der Vor-Ort-Mensch. Ne? Ich gehe auf Weiterbildungen gerne irgendwo hin. Ich bezahle dafür Geld, gehe in ein schickes Hotel und dann gibt's dann irgendwie 3 Tage lang volle Beschattung. Und da gehe ich auch wirklich in den fachlichen Exkurs mit den Kollegen, die dann vor Ort sind und streite mich da durchaus auch mal so und sage, ich verstehe deine Meinung, aber ich bin nicht deiner Meinung, weil. Ja. Mhm. Und der Joschka hat die deutlich schwierigere Rolle, weil ich kann mich irgendwann dem vor Ort entziehen und sagen, ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden, du möchtest nicht zuhören. Ja, oder auch andersrum, da vielleicht habe ich mal was gelernt, kommt natürlich sehr oft vor. Aber der Joschka hat die Problematik, er muss sich den Kommentaren aussetzen. Ja, Instagram. Ja, das Internet ist kein rechtsfreier Ort, das wird aber meistens irgendwie so interpretiert. Die Leute können schnell ausfallend werden, es können auch sehr schnell persönlich werden. Ja. Wir hatten durchaus jetzt über diese vielen Jahre, die wir das jetzt schon machen, Fälle von Stalking, wir hatten Fälle von Drohungen auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Und da muss man auch klare Kante zeigen. Und wir haben sowas auch schon gerne mal zur Anzeige gebracht. Das macht was mit einem. Also man stumpft in irgendeiner Art und Weise dann auch ab, wird vielleicht mal ein bisschen direkter und sagt dann auch mal, redet nicht lange über den heißen Brei herum und sagt den Leuten gleich direkt ins Gesicht, du liegst höchstwahrscheinlich falsch, weil. Ja, und wenn du das nicht akzeptieren möchtest, dann bist du vielleicht auf unserem Kanal nicht so ganz willkommen.
Gebt ihr dem entsprechend Raum und macht die solche Drohungen und Ähnliches dann auch öffentlich oder läuft das dann hinter den Kulissen?
Wenn sie witzig sind, posten wir sowas durchaus mal in der Story und sagen so, da hat jemand das Thema nicht verstanden oder verfehlt oder wie auch immer. Aber es ist jetzt nicht Ziel unserer Plattform, Leute bloßzustellen, ganz und gar nicht. Ja. Aber es ist auch gut für die anderen Leute, die sich vielleicht dieselbe Frage gestellt haben, sich nicht getraut haben, so eine Frage zu stellen, denen das dann richtig zu stellen, zu erklären, zu tun und so machen. Ja. Nee, aber ich erlebe es halt viel zu oft auch auf anderen Kanälen, Social Media Kanälen, nicht explizit die Finanzbranche, die Kommentarspalten sind komplett unmoderiert, was ich für sehr fatal halte. Ein Social-Media-Auftritt ist nicht nur eine Lead-Quelle, ne, das ist das sollte irgendwo an der Stelle ein Herzensprojekt sein. Das ist der Spiegel in die Seele eines Menschen fast schon. Ja, man gibt sehr viel Preis und das gehört gepflegt und gehegt. Also es ist das Thema des Images, auch da dann aufzuräumen. Wir haben letzte Woche einen Beitrag dazu gemacht, wie toll Europa und europäische Produkte im Vergleich zu vielleicht den US-Varianten sind. Das ist nicht klassischer Versicherungsfinanzkonzent, aber es ist schon nah genug. Ist sehr gut angekommen, hat Stand heute irgendwie 3000 Likes oder sowas, was für so ein Nischenthema nicht wenig ist. Kam auch sehr gut in der Reichweite an. Aber natürlich findet sich dann dort sehr viel politischer Content. Und da muss man dann auch irgendwo intervenieren und sagen, das muss jetzt vielleicht nicht sein. Also ist ein schwieriges Thema.
Hat sich da für euch eine klare Zielgruppe rausgefiltert über die Jahre, die ihr gezielt adressiert?
das ist ja erstmal so gewachsen, dass wir keine Zielgruppe hatten. Wir wollten einfach nur groß auf Reichweite, Reichweite, Reichweite gehen. Hauptsache groß, schnell und weit bestenfalls. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, wir haben eine klare Zielgruppe. Mhm. Keine, weil der Social Media Account, ich nenne ihn auch nie Leadquelle oder irgendwie, das, da kommen unsere Leads her, auch wenn sie hauptsächlich von dort kommen. Ich sehe es als Wissenskanal, ne? Wirklich educational Content. Wir posten regelmäßig Beiträge, wo wir definitiv wissen, das wird uns jetzt keine neue Anfrage bescheren. Mhm. Aber wir machen es trotzdem, weil das die Leute dazu, denen da führt, dass die was gelernt haben. Und deswegen haben wir halt wirklich alles dabei. Von wir haben irgendwie 18-Jährige, die bei uns den Content anschauen, wir haben aber auch schon 60-Jährige in der Beratung gehabt. Mhm. Es ist alles mit dabei.
Also ich sag mal, keine Zielgruppe strukturell, ne? Beruf, Alter, Wohnort und so weiter, aber halt vom Mindset her.
Genau. Also es sind schon recht aufgeklärte Menschen, die schon eigentlich mitten im Leben irgendwo stehen und wissen, was sie wollen. Ja, die kommen dann auch ganz gezielt her und sagen uns, ich möchte jenes, welches und dieses, weil ich durch euren Content und euren Educational Stuff, den ihr preisgibt, weiß, was ich möchte. Mhm. Ja, und diese Leute fangen wir dann ab. Und da würde ich mal ganz klar sagen, das liegt so zwischen so 25 bis 40 meistens.
Das heißt, die Beratung ist dann eher gezielt auch auf ein Thema, was ihr adressiert hattet in euren Beiträgen und jetzt nicht so die Gesamtberatung für den Gesamthaushalt, so von vorne bis hinten.
Ich würde sagen, da gab es einen kleinen Zeitwandel. Gerade in den ersten Jahren des Bestehens der Finanzrebellen haben wir sehr viele sogenannte Einzelberatungen gemacht. Wirklich ganz gezielt, ich sollte dieses eine Produkt von A bis Z durchberaten. Wenn es zum Abschluss gekommen ist, hurra, alles ist schön. Und dann wurde der Kunde halt weiter betreut, aber man hat ihn links liegen gelassen. Das ist ein klassischer Einvertragskunde. Man hat ihn nicht weiter ausgeschöpft, das Potenzial. Mhm. Und nichtsdestotrotz, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon die Möglichkeiten, sogenannte Finanzkonzepte anzubieten, wo wir sagen, wir nehmen dich an die Hand von A bis Z, wirklich einmal alles. Mhm. Und das hat jetzt ist ein bisschen gekippt. Ich würde sagen, wir machen mittlerweile sehr viel mehr Finanzkonzepte anstatt nur Einzelberatungen, weil unsere Beratungskompetenzen mittlerweile um einiges besser geworden sind in einzelnen Themenfeldern, wo ich sage, an uns kommt man bei manchen Themen vielleicht gar nicht mehr vorbei.
Ja, Ist der Eintritt dann immer noch trotzdem über ein Thema? Also hier, ich habe was zur Altersvorsorge, möchte ich hier ETF-Sparplan, ETF-Fondspolice, was auch immer. Und dann geht's in der Beratung quasi in die Breite oder kommen die tatsächlich dann inzwischen schon durch den anderen Content mit dem Wunsch nach einer gesamten Begleitung?
Also sowohl als auch wieder. Ne? Wir haben immer noch viele Einzelberatungsanfragen und viele Finanzkonzeptanfragen. Wir machen ein Posting zum Thema vorgebundene Rentenversicherung und da kommt dann halt eine Anfrage natürlich entsprechend, ich möchte auch sowas haben. Und gleichzeitig kommen aber Anfragen und sagen so, ich habe gerade einen Post gesehen, da ihr seid anscheinend Experten im Bereich von Versicherungen, ich möchte dann, wenn schon, alles gleich machen. Also es ist nicht klar zu differenzieren, zu sagen, wir haben jetzt Posting gemacht, das war auf BU spezialisiert, das kriege ich BU-Anfragen. Nee, es kommen dann auch andere Anfragen.
Mhm. Also es gibt da nicht diesen klaren Prozess, kommt mit einem Produkt rein, geht dann in die Breite, weil da tun sich ja auch viele spezialisierte oder sagen wir online aktive Makler schwer, wenn sie dann auf ein Thema online sichtbar sind und dann es nachher wieder aber in die Breite zu tragen, den Kunden ganz abzuholen. Gerade diese aufgeklärte Zielgruppe, die sagt, ich weiß ja, was ich will und hier will ich jetzt gezielt Unterstützung und in anderen Bereichen will ich dann gezielt keine Unterstützung.
Ich bin da vielleicht von unseren Kunden ein bisschen zu verwöhnt, weil sie machen mir das Leben tatsächlich sehr leicht. Wie gesagt, aufgeklärte Zielgruppe, durchaus akademischer Grad ist vorhanden und die kommen dann in diese Einzelberatung zu einer vorgebundenen Rentenversicherung. Ich gehe das mit ihnen durch, steuerliche Situationen, wie jenes, mehrere Situationen, Fallstudien, volles Programm. Ne, das ist nicht so ein Ding, dass ich in einem Beratungstermin alles durch habe und dann einen Abschluss mache und die merken, Mist, das hat ja Hand und Fuß. Das habe ich so noch nicht gesehen, so habe ich das noch nicht erlebt. Die kommen dann von alleine, ohne dass ich das Cross-Selling auspacken muss, mein Repertoire, und sagen, lass uns das doch mal vertiefen, weil das macht ja auch Sinn. Ja, wenn ich mit einem Kunden über eine vorgebundene Rentenversicherung gesprochen habe, dann muss ich ihm ja gleichzeitig eigentlich auch darüber sprechen, das machst du, um deine Altersvorsorge zu bedienen. Was, wenn du das nicht mehr bedienen kannst, dann ist deine Altersvorsorge hin und alles weiteres hin. Lass uns doch über BU sprechen. Ach, schau mal, du verdienst ja gar kein schlechtes Geld. Ja, sollen wir mal über die PKV ganz unverbindlich sprechen? Ist das vielleicht etwas, was genau an deine Lebensziele reinpasst? Mhm. Und das merken die Kunden dann eigentlich schon von selber rein strukturell, wenn man sie eben aufklärt und nicht nur den Antrag hinlegt und sagt, das ist gut, bitte machen.
Dann kommen so die Aha-Erlebnisse. Ich habe immer gesagt, dass wie, die waren vorher unterwegs, wie wenn sie ein schnelleres Auto wollen und haben halt Farben verglichen vom Auto. Und du zeigst ihnen erstmal, wenn du ein schnelles Auto willst, dann musst du auf ganz andere Kriterien achten. Und dann kommen so diese Aha-Erlebnisse. Ah, da ist ja doch mehr dahinter als Prospekt lesen.
Sehr schön gesagt, wirklich. Ja, trifft's ganz gezielt.
Ja, absolut. Ja, cool. Und dann, also ich habe mir ein paar von eurem Content angeschaut. Das ist ja sehr aufwendig gemacht. Also das schafft ihr ja wahrscheinlich nicht so nebenher noch neben der Beratung. Habt ihr da eine Agentur? Macht ihr das in-house? Wie habt ihr das gelöst? Wie ist das gewachsen?
Es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, hier Konstanz reinzubringen. Also dieses ich kontinuierlich immer wieder frischen Content, frische Informationen, neue Ideen zu bringen. Und das hat uns früh schon irgendwo Kapazitätsgrenzen gebracht. Und wir haben festgestellt, okay, wir brauchen da jemanden an der Hand. Logisch gibt es hier Agenturen wie Sand am Meer, die uns auch regelmäßig in unsere DMs sliden und anbieten, tun und machen. Wir hatten aber auch hier wieder diesen kleinen rebellischen Ansatz. Der Content, den wir machen, der ist nicht so glatt gebügelt, wie es vielleicht von der Agentur, wie sie es gewohnt sind zu arbeiten. Mhm. Und na, wir haben vielleicht mal das eine oder andere Erstgespräch geführt gehabt, haben aber gemerkt, man hat einfach nicht miteinander, das hat nicht gefunkt im Endeffekt. Mhm. Ne? Haben keine Rose von mir bekommen. Und haben gesagt, dann machen wir das doch lieber selber. Wir wissen ja ganz genau, was wir wollen. Wir brauchen nur noch Unterstützung in der technischen Umsetzung. Ja, das ist hat ja begonnen in Zeiten, wo AI und Co. noch gar kein Thema gewesen ist, indem ich einen Prompt eintippe und habe auf einmal einen fertigen Beitrag. Das ist aus einer Zeit entstanden, da war das noch wirklich händische Arbeit, wenig Software da draußen, die einem das Leben erleichtert hat. Ja, heute gibt's tolle kostenfreie Versionen von Canva, CapCut, jeder kann heute sofort innerhalb von Minuten ein Video online stellen, einen Beitrag online stellen. Wir haben mit Adobe angefangen, ne? Volllizenz, irre teuer, hat man dann den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Im ersten Moment noch Freelancer, dem wir dann gesagt haben, das ist das, was du zu tun hast. Wir recherchierten die Inhalte, du machst das hübsch. Ja, das hat natürlich ein bisschen nicht immer gut gefruchtet, weil der Freelancer halt an dem einen Tag Kosmetikstudio geholfen hat, dem anderen Tag ein Friseurenstudio, dem anderen dann Immobilienmakler. Und dann kam wir Dullis da um die Ecke, die dann mit irgendwelchen Memes auch noch angefangen hat. Das war dann nicht immer ganz hilfreich. Und wir sind dann auch weg von Freelancern gegangen und haben gesagt, wir machen jetzt festangestellte Leute. Die kriegen das von der Picke aus beigebracht, wie wir das haben wollen, wie wir denken, wie wir arbeiten. Das geht dann richtig ins Fleisch und Blut über. Und das ist mittlerweile ein dreiköpfiges Team tatsächlich. Das ist ein Vollzeitangestellter, der kommt aus der Medienbranche, der viele Jahre drin gearbeitet hat, Reportagen fürs Fernsehen geschnitten, gedreht, getan, gemacht, ist total drin in der Thematik und hat gesagt, ja, irgendwie ne, für einen öffentlichen Sender Videos über irgendwelche neue Brotsorten zu machen. Das war jetzt vielleicht nicht das Interessanteste. Ich möchte mal bei den Jungs da mitmachen. Und der geht da auch richtig drauf auf. Der macht bei uns die Cuts, die Videos, der macht den YouTube, den Long-Content, der macht den Short-Content, der macht Animationen und Co. Und die anderen beiden, die wir da haben, das sind Werkstudenten, die einfach thematisch sehr avisiert sind in den Sachen, die wir posten. Der eine ist Lehramtsstudent, der andere ist tief irgendwas mit Wirtschaft, die genauen Studien weiß ich nicht. Und die ergänzen sich so in Summe total toll. Der eine bringt Ideen, der andere weiß, wie man es fachlich leicht rüberbringt, weil Lehrer. Und der eine weiß, wie man es dann hübsch macht. Und wir sitzen dann, der Joschka und ich, ja,
bitte? Ihr seid der richtige Sammelbecken für den öffentlichen Dienst.
Ja, so
ich dachte jetzt, die studieren irgendwas mit Medien, aber tatsächlich nicht. Das ist ja spannend. Wie habt ihr Werkstudenten gefunden? Also seid ihr dann an die lokalen Unis und haben Zettel an die schwarze Wand gehängt oder über aus den Kunden heraus?
Kann man machen. Kann man durchaus machen. Also diese schwarzen Bretter sind sehr heiß begehrt. Studenten besuchen ja Remote-Jobs, so wie wir arbeiten. Wir sind hauptsächlich remote unterwegs. Das hätten wir tun können, haben wir auch gemacht, kamen nur nicht so in dem Moment gute Sachen rum. Wir haben es halt über unser Netzwerk, haben wir da Leute reinbekommen. Ja. Es gibt in jeder größeren Stadt, ne, unser Firmensitz ist ja in Leipzig, da gibt es dann Börsenclubs oder sonst noch wo, da gibt es dann die Leute, die tun sich auch privat damit beschäftigen. Frag doch einfach mal dort an, ne? Ist da irgendein Student dabei, der einfach Interesse hat, irgendwie ein bisschen gutes Geld zu verdienen für coole, ehrliche, offene Arbeit?
Also ihr habt über das Thema geschaut, ne? Also die haben sich für die Thematik interessiert und alles andere kann man lernen.
Ja, absolut. Das ist wichtig. Ich werde keinem Studenten jetzt die Vorzüge der allgemeinen Versicherungsbedingungen von irgendeiner PKV beibringen. Das muss er auch gar nicht verstehen. Aber er muss zumindest wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen können. Wenn wir ihm Informationen vorgeben und sagen, das Thema soll sich um jenes, welches, dieses handeln, das sind Pros, das sind Kontras, geht das differenziert an und versucht das aufzuklären. Und dafür braucht es halt Leute, die einfach schon thematisch irgendwie in Richtung Wirtschaft, ja, schon mal Berührungspunkte hatten. Also ja, sucht da gezielt nach Leuten, die da schon Ahnung haben.
Ihr seid ja noch ein paar mehr Köpfe. Das heißt, euer Team in Summe, wenn ich dann richtig habe, sind 7. Richtig? Habe ich falsch gezählt?
Ich kann es gerade nicht mehr erzählen. Sagen. Also wir haben auch Minijobs, wir haben eine Buchhalterin, wir haben hier noch, also es ist
ein paar mehr. Da sind es noch mehr. Und sagst ja selber, hauptsächlich remote. Wie habt ihr da die Strukturen organisiert, dass das funktioniert, vor allem, dass die sich als eines fühlen, als Team, also eine gemeinsame Kultur entwickelt, obwohl ihr kein physisches Büro habt, wo ihr alle aufeinander sitzt?
Das ist wieder, ich bin vielleicht in einer sehr glücklichen Situation, weil ich einfach wirklich ganz tolle Leute um mich rum habe, die mir das Leben sehr leicht machen. Also bisher jeder, der zu uns mit dazugekommen ist, der war einfach vom Typ Mensch schon sehr aufgeschlossen und hatte damit gar kein Problem, auch, sag mal, eine engere Bindung mit jemandem aufzubauen, eine Sympathie aufzubauen, obwohl man sich nicht vor Ort die ganze Zeit hat. Also das sind emotional sehr schlaue Menschen, würde ich mal sagen. Da habe ich Glück gehabt. Also ich werde auch mal Leute, wir haben auch mal Fehlgriffe gehabt, wo das nicht geklappt hat. Da musste man sich dann halt einfach mal an der Stelle verabschieden und sagen, das klappt so halt in der Form nicht. Wir versuchen dann aber halt in jedem Augenblick, wo es möglich ist, diese Leute wieder mal zueinander zu bekommen, sei es im Rahmen von einer Messe, dass man sich mal zusammenhockt, auch mal einen Tag früher anreist, dann mal was essen geht, dann mal sich einen gemütlichen Abend verbringt, wöchentliche Meetings, wöchentliche Besprechungen. Also man kommt schon zueinander und kann sich das auch gut strukturieren, wenn diese Leute da eben auch mitmachen. Ja, und das kann man leider in meinen Augen nur learning by doing.
Du drückst es charmant als Glück gehabt aus, aber am Ende ist es ja eine Entscheidung, wen ihr an Bord nehmt und wen nicht. Und das heißt, bewusst oder unbewusst habt ihr dann eher auf die Persönlichkeitsstruktur geachtet. Absolut. Als wichtiges Auswahlkriterium, nicht nur auf Fachlichkeit.
Und das schiebe ich auch dem Joschka so ein bisschen hin, den dritten Berater im Bunde, ne, so Reihenfolge Joschka, ich und dann noch ein dritter. Die hat er ja im Endeffekt ausgesucht. Erst hat er mich gefunden, wir haben uns gegenseitig dann gefunden und den dritten Berater, den hat er noch aus seinen damaligen Strukturvertriebszeiten noch gekannt. Und also um ihn namentlich zu nennen, er heißt Erik, ist ganz lieber und Er ist wirklich, ne? Er wird sich's anhören, er wird sich riesig freuen, den namentlich genannt zu sein. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er schon hier sitzt. Und der ist im Joschka so positiv in Erinnerung geblieben, weil hier werden auch Leute da zuhören, die sind in Strukturvertrieben, auch heute noch in Strukturvertrieben, und die haben immer so diesen ein, zwei Kollegen, wo sie immer denken, so, was ist das denn für einer? Das ist normal, das gibt's in jedem Job. Und Erik war so die Ausnahme davon, das war so immer dieser, der war so stets bemüht, der hat sich wirklich drum gekümmert, der war voll mit Leidenschaft dabei, da ging es gar nicht um den schnellen, dreckigen Vertrieb, da ging es da gar nicht um ein Team aufzubauen. Der wollte einfach nur eine Finanzberatung machen, der wollte nichts anderes. Ja, und das hat auch viele Jahre später, ist es im Joschka im Gedächtnis geblieben, hat irgendwann ihn angeschrieben und gesagt, bist du noch in der Branche, hättest du Lust hier auf ein neues Projekt, was sich ja erstmal für einen Ex-Strukturvertrieber vielleicht gar nicht so schön anhört, nochmal auf sowas angesprochen zu werden. Er ist mittlerweile ausgestiegen zu dem Zeitpunkt gewesen, hat was ganz thematisch anderes gemacht. Und wir haben ihm das gepitcht, ihm ein bisschen erklärt, wie wir arbeiten. Er hat es dann uns gefolgt, gesehen, wie wir arbeiten, und gesagt, okay, mit euch werde ich wieder zurück zur Branche kommen. Ich habe dir den Rücken gekehrt und ich bin wieder dabei. Und das hat sich bewahrheitet. Er macht ganz, ganz arg tolle Arbeit. Ich lade jeden hier, der Zuhörer, mal ein, unsere Google-Bewertungen anzuschauen. Das ist unsere Hauptquelle für Erfahrungsberichte und Co. Und er wird sehr hervorgehoben, gelobt. Solche Leute müsst ihr suchen. Ihr alle habt ein Bauchgefühl dafür, was ein guter Mensch ist. Holt euch lieber die guten Menschen ran, anstatt die fachlich euch das VVG auswendig vorlesen können.
Gab es denn auch mal Hürden, vielleicht gerade durch das Remote-Arbeiten, wo Schwierigkeiten entstanden sind, und wie habt ihr die gelöst?
Ich würde nicht mal sagen, dass wir es gelöst haben. Ich würde nur sagen, wir haben Wege gefunden, uns damit zu arrangieren. Wenn ich eine Person ein Büro weiter habe und der hat eine Frage, dann gehe ich da kurz rüber, da habe ich noch meinen Kaffee in der Hand, der ist noch warm, wenn ich das Zimmer verlasse, und habe ihm kurz erklärt, was zu tun ist. Und wenn wir jetzt remote arbeiten, dann ist der erste Blick halt in den Kalender. Ist der jetzt noch im Termin drin? Laut Kalender ja. Kann ich ihn schon anrufen? Kann ich mir jetzt eine Frage stellen? Ah, der nächste Termin ist aber 15 Minuten später. Kann ich die 15 Minuten ihn jetzt kurz erreichen? Das ist schon eine ziemlich große Hürde. Und wir haben einfach so eine Unternehmenskultur, wo wir sagen, wir schreiben den Leuten, wir pingen sie kurz an, sagen einfach, wenn du mal Zeit hast, würde ich mich ganz arg freuen zu sprechen. Und da ist jeder auch so offen und macht das dann auch. Klappt wunderbar.
Habt ihr da Tooltips, was ihr verwendet, um euch da zu organisieren?
Ich wünschte, ich hätte das.
Sucht ihr selber noch?
Ja, ich sage nicht, dass ich was suche, weil sonst sind meine DMs wieder voll. Deswegen sage ich, wir sind ganz gut aufgestellt. Vielen Dank dafür. Wissen wir, wie damit umzugehen ist. Natürlich wird es immer irgendeine Lösung geben, die ein bisschen besser ist. Aber man findet zueinander. Wir sind voll angebunden an das ganze Google-Netzwerk, sage ich mal, mit unserer Cloud, E-Mail etc. pp. Vom ersten bis letzten Tag heute immer noch. Und da gibt's genug Lösungen, wie man zueinander trifft. Also nicht zu kompliziert machen. Ich sag mal, das ist ein Thema, da sollte man sich vielleicht Gedanken machen, wenn die Struktur ja deutlich größer ist als das, was wir aktuell machen. Also auch für andere Makler. Alle Prioritäten sind am Anfang woanders anstatt Chat.
Ja, wie gesagt, da sind wir wieder beim Rat des Unternehmens. aber wenn du es schon ansprichst, wenn deutlich größer zu sein, wie sind denn eure Zukunftspläne? Wollt ihr, fühlt euch so wohl oder sagt ihr, wir haben gerade erst angefangen und sind steil auf Wachstumskurs? Wie sieht's da aus?
Man vergleicht sich ja gerne. Also wir haben uns vorhin Finfluencer genannt, gleichzeitig sind wir aber irgendwo nicht nur Influencer, sondern auch beratend tätig. Und da schaut man so in der Bubble ein bisschen links, ein bisschen rechts. Der eine wächst in der Reichweite deutlich schneller, als wir es tun, ab und hier und da. Und jeder hat aber auch eine ganz andere Struktur. Und wir haben für uns festgelegt, zu sagen, Wachstum ist schön und gut, Hauptsache die Anfragen kommen und darauf bauen wir unsere Strukturen auf. Denn wir haben bei uns ausschließlich festangestellte Leute. Da gibt es keine Handelsverträge, gibt es hier nicht irgendwelche so wahnsinnige Provisionssplits, wo wir sagen, ich bin nur der die Leads weitergibt und ich werde dann irgendwie partizipieren an dem Ganzen, sondern jeder Angestellte bei uns verdient wirklich, auch wenn er keinen einzigen Abschluss gemacht hat, verdient ein anständiges Geld, von dem er leben kann. Und das zu gewährleisten bedeutet ja erstmal, die Beratungsanfragen müssen kontinuierlich da sein, um eben diese guten Gehälter auch zahlen zu können. Und dieser Wachstum, den kann man nur bedingt machen. Wir haben bei uns in der Branche durchaus Probleme mit Stornohaftungszeiten, die immer verlängert werden. Wir arbeiten viel auf Honorar. Das macht uns finanzierbarer, weil das Geld schnell verdient ist im Endeffekt. Rechnung geschrieben, Geld ist auf dem Konto. Stornohaftung ist an der Stelle nicht mehr wichtig. Aber man muss sehr kalkulatorisch an die Sache rangehen, kann jetzt nicht x-beliebig viele Leute auf einmal anstellen und dann schaltet man ein paar Ads und das wird schon gut gehen. Das ist ein langsamer, kontinuierlicher Prozess zu sagen, erste Stufe, neuer Berater. So, wir schaffen Content, wir tun die Werbepipeline, wir stellen keine Ads tatsächlich. Wir tun aber unsere uns so aufstellen, dass wir kontinuierlich Anfragen kriegen, um diese drei Leute jetzt zu bedienen. So, gut, jetzt sind wir an dem Punkt, wir haben da was drin, wir haben jetzt den nächsten Weg angeschaltet, jetzt gibt es eine neue Quelle. Jetzt wird es Zeit für einen vierten Berater. Nächste Quelle, fünfter Berater. Das ist so die Ambition. Ende des Jahres sollte dann nochmal eine weitere Beraterin, Gott sei Dank, mal dazukommen. Wir sind aktuell sehr männerbelastet, was prinzipiell nicht verkehrt ist. Aber ich merke gerade in manchen Themen wie Gesundheitsfragen sind Frauen dann doch etwas sensibler vielleicht, noch gern gesehen bei uns und Kundinnen. Und so ist das Ziel. Peu à peu, wachsen, wachsen, wachsen. Wir möchten jetzt nicht irgendwie der 100-Mann-Vertrieb werden, aber es soll zumindest mal an dem Punkt sein, wo der Joschka und ich uns etwas weiter rausnehmen können aus den Beratungen, weil wir sind noch tief in den Beratungen. Zu sagen zu können, wir konzentrieren uns eher mehr auf das Generieren von Kunden und das Hochhalten der Qualität.
Genau, also das heißt, die Vision habt ihr, dass ihr da aus der Fachkraft stückweise irgendwann selbst rauskommt und dann noch mehr euch auf Strategie, Unternehmertum konzentrieren können.
Im Endeffekt, ja. Also langfristig, ich möchte immer Bestandteil dieser Beratungen sein. Wirklich, mein Herz pocht für dieses Ganze. Ich saß gestern noch bis um 21.30 Uhr in einem Beratungstermin und es hat mich nicht gestört, weil es mir Spaß macht. Es hat mir Freude gebracht, weil die Person war glücklich, die war dann voll aufgeschlossen, weil sie gemerkt hat, da ist jemand da, der interessiert sich für mich, der hat da Lust dran, das zu tun. Und das möchte ich für keine Sache der Welt hergeben. Ich möchte es aber gerne etwas geringer halten, sagen wir es mal so.
Es gibt ja auch den großen Vorteil, wenn du nah am Markt bist, dass du einfach dieses Gespür behältst, was ja notwendig ist, dann auch wieder für die richtigen Entscheidungen. Auf der anderen Seite gibt es irgendwann im Leben ja dann auch mal noch andere Themen. Dann wartet halt jemand daheim, der dann sagt, ich würde mich freuen, wenn du nicht bis um 9 Uhr abends in der Beratung wärst. Dann verschiebt sich da vielleicht auch was. Und dann soll es ja weiterlaufen, ne? Wenn man selber das Bottleneck ist, dann wird es dann schwierig. Von daher gut, wenn ihr da frühzeitig die Strukturen schafft, dass das dann möglich ist, schrittweise.
Ja. Also der cool. Joschka ist ja bei uns das etwas Aushängeschild. Er ist das Gesicht unseres Instagrams, was unser Hauptkanal für die Kundengenerierung ist. Also um auch mal ein bisschen perspektivisch zu sagen, wir haben zum Beispiel unsere Webseite relaunched. Hier sind wir gerade dabei, im Hintergrund schon den ein oder anderen Blogbeitrag vorzuschreiben, damit dann auch in der Webseite Wissenscontent platziert werden kann, damit wir über Suchmaschinen besser gefunden werden können, weil das ist etwas, was wir gegenwärtig eigentlich gar nicht berücksichtigen in unserer Kundengenerierung. Das Thema AI-Optimierung ist wahnsinnig groß mittlerweile. Ich habe ganz viele nette Maklerkollegen, die, wenn man hier nur Buzzwords wie Berufs- und Fähigkeitsversicherung da reinschreibt, landet man automatisch bei diesem Maklern, weil die da eben gehend so gut aufgestellt sind. Und da, das ist das, was wir gerade nochmal so zusätzlich aufbauen, uns auch unabhängiger von einer einzigen Quelle machen. Das kann ich auch jedem empfehlen, nicht nur ein Standbein zu haben, nicht nur auf Empfehlungen zu pochen, nicht nur auf Social Media, sondern baut euch mehrere Standbeine auf.
Wie informiert ihr euch denn darüber, wo sind für uns die nächstgrößten Hebel und so weiter? Du hast vorhin gesagt, du bist ja nicht den klassischen Weg in die Maklerschaft gegangen. Viele kommen ja über den Strukturvertrieb, haben ihr Netzwerk. Du hast gesagt, ich habe da eigentlich wenig rechts und links geschaut und Kontakte gehabt. Wie haltet ihr das heute? Tauscht ihr euch mit anderen Kollegen, Maklern oder Unternehmern aus anderen Branchen aus, um da auch Erfahrungen auszutauschen? Oder entwickelt ihr das alles im stillen Kämmerlein?
Ich würde das nicht, also im stillen Kämmerlein auf jeden Fall nicht. Wir machen schon sehr eigenbrötlerisch so unser Ding, weil wir halt eine klare Linie haben, was wir wollen. Aber ja, wir haben es vorhin auch kurz gehabt, man muss das Rad nicht komplett neu erfinden. Es gibt da draußen so tolle Maklerkollegen, auch ganz offen sind und auch Themen, mit denen man diskutieren kann und sagt, wir machen das so, wäre es da was für euch? Und es ist wie so eine kleine Patchwork-Family. Man hat nachher irgendwie so ein kleines Maklernetzwerk, mit dem man sich unterhält, Ideen sammelt und das einfach auf sein eigenes Unternehmen überträgt. Und auch durchaus mal mit euren eigenen Kunden sprechen. Wenn ihr irgendwie ihr seid Finanzberater, der Unternehmenskunden berät, irgendwie großen Policen für irgendwelche Betriebe im Umkreis, dann sprecht doch mal mit den Geschäftsführern, sprecht mal mit den Abteilungsleitern. Wie tun die Sachen managen? Wie tun die ihre Teams machen, Projekte machen? Da kann man so wahnsinnig viel lernen. Mhm. Wir haben bei uns eine kundenstammende Firma, die hat mit irgendwie 7 Leuten angefangen, ist mittlerweile irgendwie auf 500 Mitarbeiter gewachsen. Den ganzen Prozess haben wir auch aus einer Seitenlinie miterlebt, aber haben dadurch total viel gelernt, weil wir halt dann ganz offen gesagt haben, können wir euch ein paar Fragen stellen, können wir euch mal eine Stunde eurer Zeit klauen und einfach mal über Unternehmertum sprechen, wie man Sachen anstellt. Offen gegenüber euren Mitmenschen sein, und das ist das beste Learning, was ich über die Jahre hatte.
Und wahrscheinlich hast du auch die Erfahrung gemacht, wenn du das machst, die sind sehr gerne bereit, so eine Stunde sich Zeit zu nehmen, ne?
Absolut. Auch ich wünschte, ich würde viel mehr helfen können irgendwo da draußen. Kann es zeitlich gebunden aktuell einfach nicht. Aber in den Netzwerken, in denen ich schon verkehre, ist immer reger Austausch. Man hilft, wo man kann, gegenseitig, bewusst, pro bono. Wir sind eigentlich eine tolle Branche. Wir tun uns leider viel zu oft gegenseitig alle bekriegen. Miteinander, das würde uns allen ziemlich gut tun.
Deshalb haben wir den Podcast gegründet damals, weil wir gesagt haben, genau das ist die Motivation, wir können doch alle voneinander lernen und der Markt ist so groß, da tut sich keiner weh. Im Gegenteil, wenn wir uns gegenseitig austauschen, steigt die Qualität für alle Mandanten am Ende, sowohl fachlich als auch strukturell, wenn die Prozesse einfach besser laufen etc. Und das ist auch die Erfahrung, die wir in unserer Bubble, in unseren Events wie der Vacation und so weiter machen dürfen, wenn du dich mal 4 Tage rausnimmst, weil das ist das, was du ja auch sagst, im Alltag ist es schwierig, dass du da einen Zeitslot findest, aber wenn du dich mal bewusst ein paar Tage rausnimmst und dann mit kompetenten Kollegen austauschst, ist immer ein großer Sprung, was man da wieder lernen kann und dann wieder Zeit gespart hat, ja, auf der anderen Seite, wenn man es alles hätte selber recherchieren und entwickeln müssen.
Ja.
Kann ich nur sagen. Wenn du jetzt zurückguckst auf deine Zeit bei der Bank, wo der Traum war, ich möchte da mal mit gestriegelten Haaren und Anzug dastehen und dann werde ich mich wohlfühlen. Heute, die Haare sind noch gekämmt, der Anzug ist nicht mehr da. Wie fühlst du dich heute im Vergleich?
Viel besser. Ich habe noch guten Kontakt zu vielen Leuten, die ich aus meiner Bankenzeit kennengelernt habe. Und viele haben sich weiterentwickelt. Und ich stelle fest, auch für mich war das die richtige Entscheidung, irgendwann mal einen Cut zu machen. Ich hab mich dort nicht wohlgefühlt. Jeder, der sich dort wohlfühlt, super, ich freue mich für euch. Aber ich so rückblickend betrachtet, alles richtig gemacht. Ich habe nichts vermisst. Aber die Learnings, die werde ich auch immer brauchen. Ich habe immer auch wieder hier nostalgische Erinnerungen an die Zeit. Ich habe so viele verschiedene Menschen, Situationen und sonst was kennengelernt. Das macht einen sehr souverän fürs Leben. Also ab Pro und Kontrast gab.
Und du bist ja noch jung, das wird so weitergehen, noch jahrzehntelang. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Freude auf dem weiteren Lebensweg und auf dem beruflichen Entwicklungsweg. Und danke dir ganz herzlich für die Einblicke heute, Andreas. Sehr gerne. Und ja, wenn es euch die Folge gefallen hat, wenn ihr bisher ja dran geblieben seid, dann würden wir uns auch sehr freuen, der Thorsten und ich, wenn ihr uns noch was dalassen würdet, nämlich gerne einen Daumen hoch, 5 Sterne oder was auch immer es im Tool gibt, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Lasst uns gerne euer Feedback, eine Bewertung da. Da freuen wir uns sehr, wenn wir da Rückmeldung von euch bekommen. Und ansonsten sage ich jetzt tschüss und bis zur nächsten Folge. Und Andreas, du hast für heute das letzte Wort.
Cheerio, habt einen schönen Tag. Ciao.